NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Miedler. Schönen guten Abend. Die Bundeswehr soll größer werden. Das ist eine Nachricht, die man seit 25 Jahren nicht mehr gehört hat. Genauer gesagt seit dem Ende des Kalten Krieges. Wie Verteidigungsministerin von der Leyen diese Wende begründet, berichten wir gleich. Und das ist auch das Thema des Kommentars heute. Weitere Themen bis 19 Uhr. Regierungskrise in Österreich. Gibt es jetzt doch Neuwahlen? Barack Obama besucht als erster Präsident der USA die Stadt Hiroshima. Ein äußerst umstrittener Rechtspopulist wird neuer Präsident der Philippinen. Und am Ende der Sendung berichten wir über den Sieg der deutschen Eishockeymannschaft bei der WM in Russland und den Wechsel von Mats Hummels nach Bayern München. Verteidigungsministerin von der Leyen hat so einiges vor mit der Bundeswehr. Ein höherer Etat wurde ihr ja bereits bewilligt. Heute hat sie ihre Personalpläne vorgestellt. Demnach werden in den nächsten Jahren tausende neuer Soldatenstellen geschaffen. Christoph Prössel mit Einzelheiten.
Verteidigungsministerin von der Leyen will eine Trendwende herbeiführen. Zum Ende des Kalten Krieges hatte die Bundeswehr 600.000 Soldaten. Seitdem sank die Zahl kontinuierlich auf 185.000. Das ist die Obergrenze, die der Vorgänger der Ministerin Karl Theodor zu Guttenberg definiert hatte.
Heute ist das Signal sehr klar in die Truppe hinein, dass ein Vierteljahrhundert des Schrumpfens der Bundeswehr vorbei ist. Es ist Zeit für die Bundeswehr wieder zu wachsen.
Und dafür gibt es Gründe. Die Zahl der Auslandseinsätze hat zugenommen. Derzeit sind es 16. Auch Einsätze im Inneren sind möglich. Beispiel Registrierung von Flüchtlingen und Hilfe in Unterkünften. Dazu kommen die Verpflichtungen, die Deutschland im Rahmen der NATO hat. Die Mitglieder der Militärallianz im Osten fordern aus Angst vor Russland Solidarität. Landes- und Bündnisverteidigung steht wieder auf der Agenda.
Das heißt, wir müssen wegkommen von einem Prozess des permanenten Schrumpfens und Kleinerwerdens der Bundeswehr, weg von den starren Obergrenzen hin zu einem atmenden Personalkörper, nämlich einer modern aufgestellten Bundeswehr, die nach vorne schaut, sich fragt, welche Aufgaben kommen auf sie zu und welche Menschen müssen wir dafür ausbilden und bei uns auch halten.
Die erste Analyse liegt vor. Das Ergebnis, die Bundeswehr bräuchte 14.300 zusätzliche Soldaten und 4.400 zivile Angestellte bis 2023. Zunächst sollen aber nur 7.000 Soldatenstellen neu geschaffen werden. Weitere 5.000 Kräfte für die Truppe sollen durch interne Umstrukturierungen gewonnen werden. Nach jetzigem Stand entsteht dann aber eine Personallücke von 2.300 Soldaten. Der Bundeswehrverband begrüßt die Entscheidung. Verbandschef André Wüstner nannte die neue Personalpolitik eine 180-Grad-Wende. Bedauerlich sei nur, dass jetzt viel Geld in die Hand genommen werde, um all jene Fachkräfte wieder für die Bundeswehr zu werben, die in den vergangenen Jahren aus Spargründen aus der Bundeswehr gedrückt worden seien. Die Opposition kritisiert die Aufstockung, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger.
Mehr deutsche Verantwortung heißt für mich nicht mehr Militär, sondern mehr im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung, der zivilen Krisenprävention. Da ist interessanterweise im Vergleich zum Militärischen aber in den letzten Jahren so gut wie gar nichts passiert.
Brugger kritisiert außerdem, dass völlig offen sei, woher das zusätzliche Personal kommen soll. Auch der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Dietmar Bartsch, lehnt die Erhöhung der Zahl der Dienstposten ab.
Die Zeche für die Aufrüstung zahlen letztlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die haben mit diversen Projekten, die schiefgegangen sind, schon sehr, sehr viel Geld zahlen müssen. Aber insbesondere ein Punkt, jetzt Sanitäter für militärische Auslandseinsätze zu rekrutieren. Und auf der anderen Seite eine Situation in Deutschland zu haben, wo Pflegekräfte fehlen, das ist inakzeptabel.
Für die Finanzierung der zusätzlichen Stellen braucht die Ministerin grünes Licht im Bundestag. Der Wehretat soll bis 2020 bereits von 34 Milliarden Euro auf 39 Milliarden steigen. Für die Personalpläne müsste Finanzminister Schäuble zusätzliche Millionen bereitstellen.
Die Bundeswehr soll deutlich vergrößert werden, damit sie den neuen Aufgaben gewachsen ist, sagt die Verteidigungsministerin. Andreas Flocken kommentiert die Pläne.
Keine Frage, die Bundeswehr ist personell am Limit. In vielen Bereichen ist die Belastbarkeit der Soldaten sogar überschritten. Die Entscheidung der Verteidigungsministerin, jetzt die Bundeswehr personell zu verstärken, wird daran aber nicht viel ändern. Denn bis heute hat es die Bundeswehr nicht geschafft, ihre Sollstärke von 185.000 Soldatinnen und Soldaten zu erreichen. Aktuell beträgt der Umfang der Streitkräfte rund 177.000 Soldaten. Und auch die sind nicht alle einsetzbar. Mehrere Tausend sind in der Ausbildung, auf Lehrgängen, studieren an den Bundeswehruniversitäten oder sind am Ende ihrer Dienstzeit und bereiten sich auf die Rückkehr ins Zivilleben vor. Nein, die Ankündigung der Verteidigungsministerin wird in der Praxis keine spürbaren Verbesserungen mit sich bringen. Der Öffentlichkeit und auch den Soldaten wird einmal mehr etwas vorgegaukelt. Die Ankündigung ist nicht viel mehr als eine Beruhigungspille. Das Problem der Bundeswehr ist, dass sie in den vergangenen Jahren immer stärker reduziert wurde und gleichzeitig immer mehr Aufgaben übernehmen musste. Auch unter Ursula von der Leyen. Immer mehr Auslandseinsätze, weil Deutschland sich ja weltpolitisch stärker engagieren will. Ein Cyberkommando soll aufgestellt werden, die Marine beteiligt sich an der Seenotrettung im Mittelmeer und die Flüchtlingshilfe hatte die Verteidigungsministerin im vergangenen Jahr zur Daueraufgabe der Bundeswehr erklärt. Seit der Ukraine-Krise setzt man zudem wieder auf die Bündnisverteidigung. Die Bundeswehr stellt die NATO-Speerspitze, ist zudem bei vielen Übungen in Osteuropa präsent. Gleichzeitig gilt seit Anfang des Jahres auch für Soldaten die EU-Arbeitszeitrichtlinie, also die 41-Stunden-Woche. Die Arbeit bleibt aber unverändert, ist sogar noch angewachsen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Die Bundeswehr versucht die Quadratur des Kreises. Notwendig wäre, die zu vielen Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen. Die Streitkräfte müssten sich auf ihre militärischen Kernfähigkeiten besinnen. Zugleich muss die immer wieder beschworene militärische Arbeitsteilung in NATO und EU vorangetrieben werden. Pooling and Sharing und Smart Defense dürfen keine Worthülsen bleiben. Die Bundeswehr aber will an allen militärischen Fähigkeiten festhalten, ja sogar noch draufsatteln. Breite vor Tiefe ist der Ansatz, der schon lange nicht mehr richtig funktioniert. Die politische Führung müsste den Mut haben, auf einen Teil der militärischen Fähigkeiten zu verzichten und sich in Absprache mit den Verbündeten auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren. Das wäre eine echte Trendwende. Das könnte helfen, die Personalprobleme zu entspannen. So aber geht in der Bundeswehr das Durchwursteln weiter.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Im August 1945 warfen US-Militärmaschinen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. 150.000 Menschen starben sofort, etwa 100.000 weitere Opfer erlagen später ihren Verbrennungen und Strahlenschäden. Japan kapitulierte und der Zweite Weltkrieg endete. Als erster Präsident der Vereinigten Staaten wird Barack Obama nun demnächst Hiroshima besuchen. Andreas Horchler mit Einzelheiten.
Das Weiße Haus schreibt, der Präsident werde am Rande des G7-Gipfels in Japan Ende Mai gemeinsam mit Regierungschef Abe Hiroshima besuchen. Längst überfällig, kommentiert Peter Kasnick, der Historiker und Leiter des Instituts für Nuklearstudien an der American University in Washington, fordert seit Jahren, Amerika müsse aufhören, seine kriegerische Vergangenheit zu verherrlichen.
No American president has ever criticized the decision to drop the bombs.
Kein amerikanischer Präsident hat jemals die Entscheidung kritisiert, die Bombe zu werfen. Nur ein US-Präsident besuchte Hiroshima, das war Jimmy Carter, allerdings nach seiner Präsidentschaft. Wir haben Obama zu einem Besuch aufgerufen. Schließlich hatte er zu Beginn seiner Amtszeit diese potenziell wunderbare Rede in Prag gehalten, in der er betonte, die Vereinigten Staaten haben bei der nuklearen Abrüstung eine besondere Verantwortung. Es ist das einzige Land, das Atomwaffen im Krieg einsetzte. Die Wahrheit ist aber, dass die USA immer wieder Atomwaffen nutzen, so wie ein Dieb, der jemandem eine Pistole an die Schläfe hält und nicht abdrückt. In Prag hatte Obama 2009 von einer moralischen Verpflichtung seines Landes gesprochen, für nukleare Abrüstung zu sorgen.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act.
Wer nun bei Obamas Besuch in Hiroshima mit einer Entschuldigung rechnet, erwartet wohl zu viel. Er werde nicht die Entscheidung zum Abwurf der Atombombe in Frage stellen, schrieb Obamas nationaler Sicherheitsberater Ben Rhodes in einem Blogbeitrag. Stattdessen werde er eine nach vorn gewandte Vision präsentieren. Problem des Präsidenten: Viele Amerikaner sind bis heute davon überzeugt, dass der Einsatz der beiden Atombomben maßgeblich für die Kapitulation Japans verantwortlich war und bis zu 500.000 US-Soldaten den Tod im Krieg ersparte. Alan Carr zum Beispiel. Er ist Archivar im Los Alamos National Laboratory, wo die Atombomben gebaut wurden. Im Bradbury Science Museum zeigt er nicht ohne Stolz Modelle der Nuklearwaffen, die in Japan eingesetzt wurden. Die meisten Menschen würden heute sagen, dass die Atombomben dabei behilflich waren, den Krieg zu beenden.
Most people in general would agree that the bombs helped in the war when it did.
Gegen diese Volksmeinung wird Obama bei seinem Besuch in Hiroshima nicht ankommen. Fehler eingestehen, besonders Fehler in Kriegen, das kommt in den USA nicht gut an. Der linksgerichtete Historiker Vincent Intondi bringt es auf die Formel: Wir sind in diesem Land sehr gut darin, den Krieg zu feiern. Den Frieden feiern wir nicht.
We're very, very good in this country at celebrating war. We don't celebrate peace.
Obama wird Hiroshima besuchen. Eine Entschuldigung dürfen die Japaner nicht von ihm erwarten. Auch knapp 71 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe nicht.
Andreas Horchler berichtete aus Washington. Es gibt derzeit so einige Streitthemen in der Großen Koalition in Berlin, aber sie sollen jetzt nach und nach geklärt werden. Heute Abend treffen sich die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD im Kanzleramt, um ein paar Streitthemen zu klären. Jörg Seisseberg berichtet.
Seit fast 6 Monaten befindet sich das Gesetz in der Warteschleife, jetzt aber stehen die Zeichen auf Einigung. Der Streit um das Gesetz gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen könnte heute im Kanzleramt beigelegt werden. Die Spitzen beider Fraktionen gaben sich vor Beginn des Koalitionsgipfels optimistisch. Unionsfraktionschef Volker Kauder.
Ich kann mir vorstellen, dass wir heute Abend zu einem Ergebnis kommen.
Ähnlich zuversichtlich äußerte sich am Nachmittag SPD-Fraktionschef Oppermann.
Ich gehe davon aus, dass wir uns heute Abend einigen.
Ein monatelanges Tauziehen über ein Gesetzesprojekt, das besonders der SPD am Herzen liegt, würde damit beendet. Bereits im vergangenen November hatte Arbeitsministerin Nahles die Kernpunkte ihres geplanten Gesetzes vorgestellt. Danach soll, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, ein Arbeitnehmer nur maximal 18 Monate per Zeitarbeit auf einem Arbeitsplatz beschäftigt werden dürfen. Danach müsste er fest angestellt werden. Und es soll Schluss gemacht werden damit, dass Leiharbeiter dauerhaft schlechter bezahlt werden als Festangestellte. Nach dem Gesetzesvorschlag von Nahles sollen Zeitarbeiter nach spätestens 9 Monaten genauso viel Geld bekommen wie die Stammbelegschaft. Mit diesen beiden Maßnahmen, Leiharbeit zeitlich begrenzen und sie besser bezahlen, will die Arbeitsministerin dem Missbrauch von Leiharbeit einen Riegel vorschieben. Vor allem die Gewerkschaften beklagen, dass Leiharbeiter verstärkt eingesetzt werden, um in den Betrieben das Lohnniveau zu drücken. Im Februar hatte die CSU dann das Gesetzesprojekt von Nahles koalitionsintern gestoppt. Unverständlich, sagt Fraktionschef Oppermann.
Andrea Nahles hat in großer Sorgfalt mit den Sozialpartnern alle strittigen Fragen abgestimmt. Dann wurde er von der CSU blockiert.
Kauder dagegen sieht die Verantwortung bei der SPD. Nahles sei in einigen Punkten über das in der Koalition vereinbarte Ziel hinausgeschossen.
Es wird ein Gesetzentwurf vorgelegt, der deutlich über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Und dann wird behauptet, von der Union wird der Gesetzentwurf blockiert.
Trotz des Pulverdampfes unumstritten zwischen den Koalitionspartnern sind die Eckpunkte des geplanten Gesetzes. Maximal 18 Monate Beschäftigung per Zeitarbeit und gleiche Bezahlung nach 9 Monaten. Bei der Höchstdauer von Zeitarbeit können Arbeitgeber und Gewerkschaften per Tarifvertrag Abweichungen vereinbaren. Vor allem die CSU aber drängt hier auf mehr Flexibilisierung. Wenn sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in einem Betrieb darauf verständigen, sollen Zeitarbeiter auch länger als 2 Jahre beschäftigt werden können. Umstritten war bislang auch das von Nahles vorgesehene Verbot, Leiharbeiter als Streikbrecher einzusetzen. Die CSU möchte, dass dieses Verbot nicht für Beschäftigte gilt, die bereits vor dem Streik im Betrieb tätig waren. Unter anderem deswegen stand die CSU bislang auf der Bremse. Die optimistischen Signale vor Beginn des Koalitionsausschusses aber lassen vermuten, alle Beteiligten gehen davon aus, dass bei allen Streitpunkten Kompromisse möglich sind.
Nach dem angekündigten Rücktritt des österreichischen Bundeskanzlers und SPÖ-Chefs Faymann herrscht in Wien immer noch Unklarheit, wie es weitergehen soll. Rupert Waldmüller berichtet über die Stimmungslage.
Ein Paukenschlag, ein längst überfälliger Schritt, ein Coup, der letzte Akt des Absicherungskünstlers Faymann. So bezeichnen Politiker, Medien und Politikbeobachter in Österreich den Rücktritt von Bundeskanzler Werner Faymann. In einem sind sich aber alle einig. Mit dem bloßen Austausch von Personen ist die tiefe Krise in SPÖ und Regierung nicht zu meistern. Die Regierungspartei müsse sich nun inhaltlich und strukturell schnellstmöglich neu aufstellen. 18 Wahlen hat die SPÖ unter Faymann verloren und dabei 1 Million Wähler. Für Politikbeobachter war der Rücktritt des Kanzlers deshalb nur eine Frage der Zeit. Immer öfter steht aber auch das Wort Neuwahlen im Raum. Der Chef des Koalitionspartners ÖVP und Interimskanzler Reinhold Mitterlehner hat sich bislang zwar dagegen ausgesprochen, intern soll seine Partei aber schon darüber diskutieren, die Gunst der Stunde zu nutzen und ihren jungen ÖVP-Shootingstar und beliebten Außenminister Sebastian Kurz als Spitzenkandidaten für eine Neuwahl auf den Schild zu heben. Beobachter halten das zwar für unwahrscheinlich, das Treffen des ÖVP-Bundesvorstands wird trotzdem mit Spannung erwartet. Dort will der Koalitionspartner der SPÖ besprechen, wie es nach dem Faymann-Rücktritt weitergehen soll.
Man darf gespannt sein, was der Sieger der Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen alles einlöst in der nächsten Zeit. Versprochen hat Rodrigo Duterte jedenfalls viel. Er will das politische System umkrempeln und die Korruption bekämpfen. Binnen 6 Monaten will er außerdem Schluss machen mit Kriminalität und dem Drogenproblem. Die Wähler scheinen jedenfalls große Hoffnungen in Duterte zu setzen. Sie haben ihn mit deutlicher Mehrheit ins Amt gewählt. Lena Bodewein berichtet.
Der künftige Präsident redet gern und oft vom Töten.
Either you kill me or I will kill you, idiot.
Entweder ihr tötet mich oder ich töte euch. Seine Kriegserklärung an die Verbrecher war es vor allem, die Rodrigo Duterte diese überwältigende Mehrheit beschert hat. Die bei den Wählern schwerer wog als das Programm der ehemaligen Lehrerin Grace Poe, die lange geführt hat in den Meinungsumfragen mit ihren Plänen für eine bessere Gesundheitsversorgung und Unterstützung für sozial schwache Familien. Jedenfalls bis dieser politische Kraftmeier kam, der geschmacklose Witze über Vergewaltigungsopfer riss, mit seiner sexuellen Potenz protzte, den Papst einen Hurensohn nannte und öffentliche Hinrichtungen für Drogendealer und Gewaltverbrecher einführen will.
Duterte ist gefährlich, aber das ist den Menschen egal,
sagt dieser Filipino.
Sie sind so wütend. Sie hätten auch einen Affen oder einen Löwen zum Präsidenten gewählt. Hauptsache nicht mehr die Schurken, die das Land seit so vielen Jahren regiert haben.
Das sagt eine Menge über den Zustand des Landes, in dem die Politik die Armen seit Jahren mehr oder weniger sich selbst überlässt. Indem die Wohlhabenden ihre Restaurants und Einkaufszentren durch bewaffnete Wachleute und Röntgenschleusen schützen, während in den Vierteln der Armen das Gesetz des Stärkeren herrscht, der Drogenbanden und der Schutzgelderpresser. Gewalt ist auf den Philippinen kein Phänomen, von dem die Bürger in den Zeitungen lesen, sondern Teil ihres Alltages. Mütter, die Angst haben, dass ihre Kinder ermordet oder vergewaltigt oder drogensüchtig werden. Rodrigo Duterte hat als Bürgermeister die Millionenstadt Davao, einst als Mörderhauptstadt verschrien, wieder sicher gemacht. Kritiker werfen ihm unsaubere Methoden vor. Tausende Kleinkriminelle wurden von Todesschwadronen umgebracht oder von der Polizei erschossen. Aber in den Augen vieler Wähler spricht das sogar für ihn. Ein Mann, der aufräumt, ihr Land wieder sicherer macht und sich dabei nicht scheut, sich die Hände schmutzig zu machen, so sagen sie.
Sana po.
Ich bin schon alt und ich hoffe, dass Präsident Duterte die Philippinen für die nächsten Generationen stark
macht.
Darüber hinaus hat Duterte nicht wirklich ein Programm gegen die Armut, den islamistischen Terror von Abu Sayyaf. Eine Idee, wie die marode Infrastruktur in dem 100-Millionen-Menschen-Land saniert werden könnte. Das kritisieren seine Gegner, wie dieser Mann, der Grace Poe gewählt hat.
Wir werden sehen. Wir wissen nicht, ob Duterte das alles so hinbekommt. Er hat viel versprochen. Er sagt, er hat ein gutes Programm für die Philippinen. Wir kennen es nicht, also müssen wir abwarten und sehen, ob er seine Versprechen noch einhält.
Die Philippinen haben einen neuen Präsidenten. Das war ein Bericht von Lena Bodewein. China möchte von der Welthandelsorganisation WTO auch offiziell als Marktwirtschaft anerkannt werden. Das hätte für das Land einige Vorzüge im internationalen Handel. Aber die Europäische Union ist strikt dagegen. Sie befürchtet eine Überflutung der Märkte mit chinesischen Billigprodukten, zum Beispiel Stahl. Die europäische Stahlindustrie leidet seit Jahren darunter, dass chinesische Firmen in Europa viel billigeren Stahl verkaufen. Als heute das EU-Parlament in Straßburg über China als Marktwirtschaft diskutiert hat, begleiteten zahlreiche Stahlarbeiter die Debatte mit ihren Protesten.
Sirenen, Trillerpfeifen und viel Rauch. Auf einem großen Plakat sind qualmende Schlote chinesischer Stahlwerke zu sehen. Rund 200 Stahlarbeiter und Gewerkschafter aus dem Saarland demonstrierten vor dem Europaparlament in Straßburg gegen chinesische Dumpingpreise bei Stahlprodukten. Wir sind hier, sagt Timo A., der Vorsitzende der Auszubildendenvertretung der Saarstahl AG.
Weil wir halt finden, dass auf jeden Fall Schutzinstrumente bereitgestellt werden müssen, weil wir es nicht zulassen dürfen, dass die Chinesen mit dem Billigstahl unseren europäischen Markt überschwemmen und wir nicht mehr am Markt überleben können.
Drinnen im großen gläsernen Europaparlament debattierten die Abgeordneten über das Problem der chinesischen Billigprodukte. China ist keine Marktwirtschaft, sagt der EU-Kommissar Andriukaitis.
China is not a market economy.
Auch unter den Abgeordneten wächst der Widerstand, China als Marktwirtschaft anzuerkennen, da chinesische Unternehmen massiv von der eigenen Regierung unterstützt werden und die Produktion in China viele europäische Standards nicht erfüllt. Sollte China Ende des Jahres den Marktstatus innerhalb der Welthandelsorganisation WTO erhalten, könnte das zur Folge haben, dass der europäische Markt mit chinesischen Billigprodukten überschwemmt wird.
Wenn ich also denke, dass alleine China 2015 134 Millionen Tonnen Stahl weltweit exportierte, Gott sei Dank nur 7,5 Millionen in die Union, dann macht mich das sehr besorgt.
Meint der österreichische Europaabgeordnete Franz Obermeier von der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Wir beobachten ein aggressives Dumping der Chinesen, das die Märkte verzerrt, sagt Bill Etheridge, britischer Europaabgeordneter der EU-kritischen Partei UKIP. Es gehe nicht um freien Handel, sondern darum, die europäische Stahlindustrie zu zerstören.
This is not about free trade. This is a hostile act to destroy our steel industry.
Was heute die Stahlindustrie besorgt, könnte morgen die Windenergiebranche oder andere Wirtschaftszweige betreffen. Es geht um hunderttausende Arbeitsplätze in der europäischen Industrie, sagt der grünen Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer und fordert:
Wir müssen unsere Anti-Dumping-Richtlinie WTO-kompatibel reformieren. Wir müssen Verteidigungsinstrumente gegen Dumping verbessern.
Das Europaparlament hat dazu bereits vor 2 Jahren Vorschläge gemacht. Doch die blieben stecken, weil mehrere EU-Länder blockierten. Dazu gehören zum Beispiel Schweden und Großbritannien, die als Handelsnationen Interesse an billigem Stahl aus China haben.
Karin Mensch war das aus Straßburg. Im internationalen Vergleich sieht Deutschland wie ein Vorreiter in Sachen Umweltschutz aus. Aber wenn man genauer hinschaut, dann gibt es auch bei uns noch viel zu tun. Zu diesem Ergebnis kommt der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der heute sein neues Umweltgutachten vorgestellt hat. Thorsten Huhn war dabei.
Auf über 400 Seiten hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen Vorschläge für eine umfassende und langfristig angelegte Umweltpolitik unterbreitet. Der Rat ist der Ansicht, dass die klassische Umweltpolitik ihre Aufgaben geleistet habe. Jetzt gehe es um komplexere Probleme und ihre Lösung. Martin Faulstich, Professor für Umwelt- und Energietechnik an der Technischen Universität Clausthal und Vorsitzender des Rates.
Wenn man die aktuellen Themen jetzt nimmt, Energiewende, Rohstoffwende, Energiepreise, Biodiversität, um mal ein paar Beispiele zu nennen, dann ist klar, dass die Lösungsräume komplexer werden, dass es Zielkonflikte gibt und die langfristige Umweltpolitik muss sich sicherlich stärker auch in dem Spannungsfeld Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik ausrichten.
Das heißt, die Politik muss umsichtig handeln und die vielen verschiedenen Aspekte der Probleme im Blick haben. Ein Beispiel: Wenn die Energiepreise weiter steigen müssen, um Anreize zum Energiesparen zu setzen, muss ärmeren Menschen geholfen werden. Unternehmen wiederum sollten nur dann unterstützt werden, wenn sie wirklich im internationalen Wettbewerb stehen, was aber für 80% der Betriebe nicht zutrifft.
Wir wollen auch weiterhin, dass energieintensive Branchen, die wirklich im Wettbewerb stehen, auch besonders behandelt werden, dass eben Ausnahmetatbestände im EEG möglich sind, aber sie sollen dann auf die Branchen konzentriert werden, die es wirklich brauchen.
Der Sachverständigenrat beschäftigt sich in seinem Gutachten auch mit dem Thema Flächenverbrauch. Die Bundesregierung, so Faulstich, habe das Ziel ausgegeben, bis 2020 den Flächenverbrauch in Hektar pro Tag auf 30 zu reduzieren. Das werde sie aber nicht erreichen, dennoch liege der Flächenverbrauch bei knapp 70 Hektar pro Tag.
Man muss wissen, Flächenverbrauch ist vielfach verbunden mit Biodiversitätsverlust, mit Zerschneidung von Flächen. Man hat Probleme im Hochwasserschutz. Zerschneidung von Flächen ist auch nicht gut für den Klimaschutz.
Verantwortlich für den hohen Flächenverbrauch sei der Wohnungsbau, vor allem der von Ein- und Zweifamilienhäusern. Man müsse verdichten, vor allem in den Städten, fordert Faulstich. Die Umweltexperten wünschen sich auch mehr Wildnis in Deutschland. Es müsse mehr Gebiete ohne jeden menschlichen Einfluss geben, sagt Manfred Kniekisch, Professor an der Universität Frankfurt und Direktor des Frankfurter Zoos.
Wir haben erschreckend wenig Wissen über die natürliche Entwicklung von Wald und anderen Ökosystemen.
Wildnis und Wildtiere seien auch ökonomisch für das Umland von Bedeutung, sagt Niklisch und spricht über die Bestäubungsleistung der Honigbienen.
Wir wissen inzwischen, dass die Bestäubungsleistung von Honigbienen sehr viel höher ist, wenn auch Wildbienen in dem Gebiet vorkommen.
Schließlich war auch noch das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat Thema auf der Pressekonferenz des Sachverständigenrates. Heidi Voth, Professorin für Umwelttoxikologie an der Universität Halle-Wittenberg, sagte dazu ganz klar:
Glyphosat ist ein Problemstoff, weil es viel zu intensiv angewendet wird.
Man brauche dringend mehr pestizidfreie Flächen. Den Umweltsachverständigen ist klar, der Weg zu einem wirklich ökologischeren Deutschland ist noch lang.
Ein offenbar psychisch kranker Amokläufer hat heute früh in der Nähe von München mehrere Männer mit einem Messer attackiert. Ein Fahrgast der S-Bahn starb, die anderen wurden teils schwer verletzt. Zunächst war ein islamistisches Attentat befürchtet worden. Henning Pfeiffer zeichnet die Ereignisse nach.
Es ist kurz vor 5 Uhr früh, noch sind es wenige Menschen, die sich am Bahnhof in Grafing aufhalten. Plötzlich zieht ein Mann ein Messer, er ist barfuß und sticht wahllos auf Passanten ein, so Karl-Heinz Segerer, Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts.
Er ist in die S-Bahn, die hier bereit stand, nach München abzufahren, eingestiegen, hat dort eine männliche Person mit dem Messer schwerst verletzt. Danach ist er zurück auf den Bahnsteig, hat dort eine weitere männliche Person mit dem Messer schwerst verletzt. Im Nachgang hat er diesen Bahnhofsbereich verlassen, ist über den Bahnhofsplatz rübergelaufen und beim Weggehen hat er noch zwei Männer mit dem Messer bedroht und auch verletzt.
Ein 50-jähriger Mann erliegt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Polizei nimmt noch am Tatort einen 27-jährigen Mann fest. Er hat einen deutschen Pass, einen deutschen Namen. Er stammt aus Gießen in Hessen. Er soll bei dem Angriff Allah Akbar gerufen haben und sinngemäß, dass Ungläubige sterben müssten. Der Landrat von Ebersberg, Robert Niedergesäß, ist betroffen.
Wir sind alle erschüttert und traurig natürlich in Gedanken bei den Opfern, bei der Familie des Verstorbenen und bei den Opfern, die mit dem Leben davongekommen sind und hoffentlich wieder gesund werden. Es war gut, dass unsere örtliche Polizeiinspektion den Täter gleich festnehmen konnte. Und wir werden uns mit der Stadt abstimmen, wie wir das auch verarbeiten können.
Die Bürgermeisterin von Grafing, Angelika Obermeier, ist ebenfalls besorgt, will aber vor einer Bewertung die Ermittlungsergebnisse abwarten.
Wenn diese Tatsache sehr schnell aufgeklärt wird, um was es sich handelt, ob es wirklich ein Hintergrund ist oder ob das nur einfach ein Wahnsinniger war, dann habe ich keine Angst um die Stimmung, weil die Stimmung eigentlich im Ort gut ist und auch im ganzen Landkreis gut ist.
Die Menschen in Grafing können es nicht fassen, dass so ein Angriff in ihrem beschaulichen Ort stattfindet.
Ich habe noch nie so eine sprachlose Stille und Beklommenheit hier über diesen Bahnhof erlebt.
Nach wie vor ist das Bahnhofsgelände abgeriegelt. Spezialisten der Spurensicherung ziehen mit weißer Kreide Markierungen auf den Asphalt. Zuletzt mehren sich die Hinweise, wonach der Angreifer mit Drogen zu tun haben könnte und in psychiatrischer Behandlung gewesen war. Die Polizei wird seine Wohnung in Gießen durchsuchen, um weitere Hinweise auf den Hintergrund des Messerangriffs zu erhalten.
3:07 ist es. Im Echo des Tages jetzt der Sport mit Michael Augustin.
Dieser Wechsel hat sich seit Wochen angedeutet. Nun ist er offiziell bekannt gegeben worden. Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund und geht zum FC Bayern. Der Nationalspieler bekommt in München einen 5-Jahres-Vertrag und kostet angeblich rund 38 Millionen Euro Ablöse. Das wäre der teuerste Transfer, den es innerhalb der Bundesliga jemals gegeben hat. Mario Götze wechselte vor 3 Jahren für 37 Millionen ebenfalls von Dortmund nach München. Und danach gab es ja auch noch den Transfer von Robert Lewandowski. Die BVB-Fans kennen es also, wenn die Bayern ihnen die besten Spieler wegkaufen und sie haben sich offenbar dran gewöhnt.
Ist schade, weil ein toller Spieler ist, für Dortmund sehr wichtig bisher gewesen, aber ich denke mal, wie man so schön sagt, auch ein Mats Hummels ist zu ersetzen.
Es ist jetzt nicht so ein herber Verlust wie Götze oder Lewandowski.
Wir haben eine schöne Zeit mit ihm gehabt hier und ich hoffe, dass er am Samstag vernünftig verabschiedet wird, so wie sich das gehört.
Dann spielt Mats Hummels für Dortmund gegen Köln und eine Woche später dann nochmal im Pokalfinale gegen seinen neuen Verein, den FC Bayern. Der Hummels-Transfer ist nicht der einzige, den die Bayern heute bekannt gegeben haben. Sie haben außerdem Renato Sanchez von Benfica Lissabon verpflichtet. Der Mittelfeldspieler ist erst 18, ein großes Talent und kostet 35 Millionen Euro Ablöse. Da haben die Bayern an einem Tag also mal eben locker mehr als 70 Millionen ausgegeben. Der HSV hat sich dagegen von seinem Chefeinkäufer getrennt. Peter Knebel ist seinen Job als Manager in Hamburg los und sein Nachfolger ist sein bisheriger Chef, der Vorstand Vorsitzender Dietmar Beiersdorfer. Und der wirft Knebel vor, dass es mit ihm sportlich in den vergangenen 1,5 Jahren erst nicht richtig vorangegangen ist. Außerdem gab es zwischen den beiden unterschiedliche Auffassungen bei der Zusammenstellung des Kaders.
Diese Situation hat sich aus meiner Sicht nicht verbessert. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass sich das in Zukunft in der Form bessern wird, in der Form wir das nötig haben. Und von daher sah ich mich gezwungen, diese Entscheidung zu treffen.
Dietmar Beiersdorfer hat beim HSV jetzt also 2 Jobs. Und einen Erfolg gab es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, den ersten bei der WM in Russland. Sie hat in St. Petersburg gegen die Slowakei mit 5:1 gewonnen.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat sich mit einem eindrucksvollen 5:1-Erfolg gegen die Slowakei zurückgemeldet in diesem Turnier. Nach 20 Minuten hatte es noch nicht nach einem Kantersieg für das deutsche Eishockey-Team ausgesehen. Da lag man im Gegenteil mit 0:1 hinten, aber mit einem bärenstarken Auftritt im zweiten Drittel, als innerhalb von nur 10 Minuten 3 Tore gelangen durch Patrick Hager, Philipp Gurgulla und Patrick Reimer. Da war klar, die deutsche Mannschaft, die sehr präsent, sehr waches Eishockey spielte, ist an diesem Nachmittag mindestens ein gleichwertiger Gegner. Und spätestens nach dem feinen Solo des Iserlohners Brooks Masek im Schlussabschnitt und dem Nachschuss, dem erfolgreichen von Dominik Cahun 5 Minuten vor dem Ende, war klar, Deutschland würde den ersten Dreier einfahren.
So viel vom Sport, und das war das Echo des Tages mit Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.